Ja, zunächst mal guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können. Ich finde es schön, dass wir auch in das neue Jahr gemeinsam starten können. Es ist ja der erste Gottesdienst, wo ich da bin. Ich bin ja in den Genuss von ein paar freien Tagen gekommen. Weiß nicht, wie es euch ging. Und wir wollen eben starten mit einer kleinen Predigtreihe. Der Andreas hat es angekündigt und die Predigtreihe lautet ein neuer Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Ich habe das Thema nochmal geändert zwischendurch. Am Anfang habe ich gedacht, damit wir nicht auf der Strecke bleiben. Das Wir spielt auch eine Rolle, aber es geht natürlich um jeden Einzelnen. Ein neuer Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe, ist das Thema. Und ich habe mir gedacht, dass wir in dieser Predigtreihe, das sind vier Gottesdienste, miteinander einen Text immer wieder anschauen. Und zwar Hebräer 12, 1 bis 3. Das, was der Andreas schon erzählt hat, der Text wird immer wieder kommen. Das heißt, wenn Sie oder du den Text nicht kennen, dann ist es kein Problem. Wir lesen den hier zusammen. Ich nehme euch mit auf eine Reise in diesen Text, weil ich glaube, der Text kann uns was lehren, was wichtig ist für unser Leben. Nämlich einen neuen Blick kann uns eine Sehhilfe schenken. Und die Themen, die ich aufgrund von diesem Text mit uns anschauen möchte, und ich habe auch die Daten mal dazu geschrieben, sind heute eben, was tun, damit ich nicht entmutigt aufgebe. Dann die Frage, wie trainiere ich meine Ausdauer? Am 1. Februar dann, was hemmt und behindert meinen nächsten Schritt? Und am 8. Februar, wofür nehme ich das alles auf mich? Das sind ja so Fragen, wenn man eben in diesem Text kommt dieses Bild vor von einem Wettkampf, von einem Sportler, wo man vielleicht auch merkt bei diesen Fragen, das ist so ein Bild für unser Leben, dass unser Leben manchmal einem Wettkampf gleicht. Vielleicht habt ihr auch den Eindruck, manchen Dingen immer hinterher zu hecheln. Wir werden gleich noch ein bisschen besser verstehen, was damit eigentlich gemeint ist in diesem Text. Aber das sind so die vier Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und die Frage heute ist eben, was tun, damit ich nicht entmutigt aufgebe. Und eigentlich möchte ich gerne den Text heute von hinten aufwickeln. Wir beginnen den Text mal nicht ganz zu lesen. Ich weiß nicht, ob wir ihn heute überhaupt ganz lesen, sondern wir wollen mal mit der letzten Aussage und die letzte Aussage uns vor Augen halten. Denn das ist eigentlich die Verheißung, die auch dieses Thema mir ein Stück weit inspiriert, die sich auch durch diesen Text zieht, die hinter diesem neuen Blick steht. Denn da heißt es, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, ein neuer Blick, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Vielleicht sagst du, ja, also ich brauche keine Ermutigung, bei mir läuft alles gut, ich bin immer auf Wolke 7. Ich habe gerade eben, wo wir das eine Lied gesungen haben, habe ich gedacht, das kann man auch falsch verstehen, oder? Man kann auch verstehen, ja, wenn ich hier mit Jesus unterwegs bin, dann bin ich ja der Realität völlig enthoben. Das Hoverboard war letztens mal in Medien und es war in irgendeinem Film von früher, Back to the Future, so eine Art Skateboard, oder, wo man so ein bisschen 10 Zentimeter über dem Boden schwebt. Alles schwebt. Wir Christen, wir schweben, wir gleiten nur so über die Probleme hinweg. Ja? Immer ein Halleluja auf den Lippen. Immer ist alles gut. Wir sind gut, wir sind voller Kraft, wir sind siegreich. Ja? Könnte man ja auch falsch verstehen, wenn es da heißt, wir laufen ohne matt zu werden, wandeln ohne ermüden, sie laufen ohne matt zu werden, wandeln ohne ermüden, sie laufen ohne matt zu werden, wandeln mühelos. Können wir ja so verstehen. Aber in dem Text auch heißt es ja dann vorher, denn die da harren auf den Herrn kriegen neue Kraft. Also es hat ja schon noch mehr dahinter. Aber die Frage ist ja, wenn wir als Christen in dieser Welt unterwegs sind, was erwarten wir denn eigentlich? Wie leben wir denn eigentlich? Wäre mal eine interessante Übung, mal nachzuprüfen, wie oft Jesus eigentlich Halleluja gesagt hat in seinem Leben. Mir ist es nicht so bewusst, dass er immer ein Halleluja auf den Lippen hatte. Ja, in Hebräer 12, in diesem gleichen Vers, vor diesem Satz heißt es, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Aber das Leben von Jesus war ja nicht mühelos. Jesus hat geweint über Jerusalem. Er hat gesagt, Leute, eigentlich will ich euch beschenken. Eigentlich habe ich Großes mit euch vor und ihr kümmert euch einen Dreck um mich. Ihr wollt mich ans Kreuz nageln. Jesus hat sich zurückgezogen aus seinem Dienst, weil die Pharisäer Todesabsichten hatten. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? In Matthäus 16 lesen wir das. Ich schlage das gerade kurz auf. Da sagt er, geht es um die Anforderungen an die Nachfolge, Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er bequem Platz nehmen, sein Sitzkissen mitnehmen und mir zuschauen. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie unser Leben ist, und das tun wir ja oft das Kabel stört mich heute, Entschuldigung. Weg ist es. Wenn wir darüber nachdenken, wie unser Leben ist, und das tun wir am Jahresanfang, ja, ganz oft, dann schauen wir ja normalerweise auf uns. Am Ende des Jahres ziehen wir Bilanz, da wird Bilanz gezogen, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht. Da werden neue Vorsätze gefasst für das neue Jahr, vielleicht haben wir diese Ziele nicht erreicht, vielleicht müssen wir neue Ziele setzen. Aber die Frage ist doch immer, wer ist denn eigentlich der Maßstab für solche Entscheidungen? Was ist denn der Maßstab, nachdem ich mein Leben beurteile, auch mein Leben als Christ? Müsste mein Leben nicht mehr Kraft haben? Müsste ich nicht mehr und besser schon vorangeschritten sein im Glauben? Weiß nicht, ob ihr solche Fragen kennt. Ich kenne solche Fragen. Müsste ich nicht gewisse Gewohnheiten geschafft haben, endlich mal abzulegen, wo ich mir schon 25.000 Mal vorgenommen habe, jetzt ändere ich mich und dann ändert sich doch nichts. Wer ist denn der Maßstab, um zu beurteilen, dass mein Leben erfolgreich ist? Das ist doch die entscheidende Frage. Nicht, welches Urteil ich fälle. Bin ich selbst der Maßstab? Bin ich mir selbst genug? Ist meine Frau? Oder sind es andere Menschen? Ist entscheidend, was andere Menschen über mich sagen? Oder dass ich zum Beispiel besser bin als andere Menschen oder schlechter bin? Ist es wichtig, dass ich den anderen immer sagen kann, das und das und das hast du ja falsch gemacht und ich gut? Damit ich überleben kann, damit ich erfolgreich bin, definiere ich meinen Erfolg dadurch, dass ich andere runtermache. Was ist mein Maßstab, damit ich nicht entmutigt aufgebe? Was ermutigt mich? Worauf schaue ich? Und da sagt der Hebräerbrief, wir sollen uns etwas vor Augen halten. Ja, was sollen wir uns denn vor Augen halten? Ja, eben, dass Jesus keinen einfachen Weg gegangen ist. Dass Jesus selbst in dieser Welt war und mit den Widerständen dieser Welt gekämpft hat. In Hebräer 4, im gleichen Brief, heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, da wird ein Bild aus dem Tempel verwendet, sozusagen, das war ja die professionelle religiöse Elite in Israel. Der hohe Priester war der Einzige, der gewisse Handlungen vollziehen konnte. Das war sozusagen die religiöse Spitze. Und Jesus wird dann im Hebräerbrief als der neue hohe Priester vorgestellt, der einen Dienst tut, der ein für alle Mal gültig ist, der alttestamentliche hohe Priester, der musste jedes Jahr ins Heiligtum gehen und ins Allerheiligste, der musste immer wieder Opfer darbringen, der musste sogar für sich selbst Opfer darbringen. Und der Hebräerbrief beschreibt Jesus als den hohen Priester, der das alles ein für alle Mal getan hat. Aber dann heißt hier was ganz Interessantes. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Es ist kein hoher Priester, der da sitzt und uns nur beurteilt und sagt, ja, da warst du halt schwach. Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte, dass Gott Mensch wird. Wir haben darüber nachgedacht an Weihnachten, warum wird denn Gott eigentlich, warum kommt denn Gott als Kind auf diese Welt? Warum kommt er nicht so mit, so wie ich gesagt habe, als Deutscher, oder ins Endspielfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wartet, bis alle Fernsehkameras erfunden sind und das Internet und alle im Livestream vor dem Fernseher oder vor dem Computer oder vor dem Smartphone sitzen, dann kommt er pompös am Ende ins Finale und sagt, da bin ich, tata. Warum kommt er denn als Kind auf diese Welt? Ja, weil man so Mensch wird. Weil er Mensch werden will, weil er zu uns kommen will. Weil er uns zeigen will, dass er uns liebt. Weil er uns nahe sein will, weil er nicht auf einem anderen Stern hocken will. Sondern weil er Teil unseres Lebens sein möchte. Deshalb wird er Mensch. Und dann wird er sozusagen im Bilde gesprochen, dieser hohe Priester, der ein Opfer darbringt, der sein Leben selbst opfert. Aber er ist eben einer, der uns versteht, der unsere Schwachheit versteht. Der heißt in Hebräer 4, Vers 15, vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Er kennt das. Allerdings mit einem Unterschied, mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Aber er kennt Versuchung, er kennt Schwachheit, er kennt Anfechtung, er kennt Traurigkeit, er kennt es, von Menschen verlassen zu werden, er kennt es, schwierige Wege zu gehen. Ja, Jesus hing ja nicht am Kreuz wie Brian, pfeifend und singend in dem Film von Monty Python und sagen, always look on the bright side of life. Sondern Jesus hing am Kreuz und hat gelitten, jämmerlich gelitten. Ist einen schmerzhaften Tod gestorben und er wusste das vorher und hat gesagt, eigentlich, Herr, wenn es möglich ist, muss das wirklich sein? Ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, wenn du das von mir willst. Jesus ist niemand, der über die Erde geschwebt ist. Und so auch seine Jünger nicht. In Hebräer 11, es gilt ja als das große Kapitel des Glaubens, da wird so beschrieben, wer alles im Glauben gelebt hat und im Glauben gewirkt hat, da wird begonnen mit Abel oder auch mit Kain und Abel oder Abraham kommt vor oder Mose oder Noah oder auch Sarah und so weiter. Und dann wird am Ende, wird das Leben dieser alttestamentlichen Menschen und ihr Glaubensleben zusammengefasst. Und dann heißt es, da die Zeit fehlt mir, von Gideon und Barak zu reden, von Simson und Jiftach und David und Samuel und die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Es gab Sieg in ihrem Leben. Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Andere, die auch Gott vertrauten, heißt in Hebräer 11, andere, die auch Gott vertrauen, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt. Notleidend, verfolgt und misshandelt. Was ist unser Referenzwert, wenn wir unser Leben beurteilen? Was erwarten wir vom Leben im Glauben? Erwarten wir, dass wir die Kraft bekommen, um allen enthoben zu sein? Oder erwarten wir, dass Jesus uns in unserer Not, in unserer Herausforderung, in unserem alltäglichen Leben nah ist, verstehen kann, Kraft geben kann? Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und es heißt weiter, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der ans Ziel vorausgegangen ist. Das sind zwei Sätze aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Also, was muss ich tun, damit ich nicht entmutigt werde? Ich muss auf Jesus schauen. Und das Erste, was ich sehen kann, wenn er der Referenzwert meines Lebens ist, wenn er der Maßstab ist, wenn er die Vergleichsmasse ist, dann merke ich ja, er hat auch Widerstand erlebt. Er hat zwar nicht gesündigt, aber er hat ja, ist ein anderes Thema, kommen wir gleich noch drauf, aber er hat auch Widerstand erlebt. Er hat auch kein glorreiches Leben geführt. Er ist in einem Stall geboren, seine Eltern mussten schon fliehen, seine Jünger haben ihn verlassen, seine Jünger waren schwer von KP, den musste er alles fünfmal erklären. Vielleicht haben wir deswegen auch vier Evangelien, vier Lebensberichte von Jesus, weil wir auch so schwer von KP sind. Ich weiß es nicht, aber Jesus hatte auch kein einfaches Leben. Er hat Widerspruch erlebt. So wie die Hebräer. In Hebräer 10 wird es noch ein bisschen beschrieben, was sie so erlebt haben. Das ist natürlich bei uns anders. Aber hier heißt zum Beispiel in Hebräer 10, einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt und die übrigen standen denen, die das durchmachten, treu zur Seite. Manche mussten ins Gefängnis, manche haben ihr Besitz weggenommen bekommen. Und dann merken sie, das Leben im Glauben ist nicht einfach nur einfach. Aber es gibt Kraft. Es gibt Kraft und es gibt Hilfe und es gibt vor allem Ermutigung. Also das ist das Erste, was mir so wichtig geworden ist, dass wenn ich auf Jesus schaue, dass ich dann merke, hier vieles ist normal. Es ist auch normal, dass ich mal müde werde. Es ist normal, dass es mich anstrengt. Aber es gibt eine Kraftquelle, es gibt eine Ermutigung. Und zwar ist Jesus, heißt hier in Hebräer 12, Jesus ist der Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Vielleicht haben manche von uns die Luther-Übersetzung im Ohr, wenn nicht, ist auch egal. In der Luther-Übersetzung heißt es, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wie stellen wir uns das Leben im Glauben vor, frage ich mich manchmal. Wie stellen wir uns Christsein vor? Wir laden ja immer wieder dazu ein, das Leben des Glaubens, das Leben mit Jesus bewusst anzufangen. Das heißt, dass wie ich meine Freundschaft und Partnerschaft mit Menschen oder jetzt insbesondere mit meiner Frau begonnen habe, ist, ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe einen Anfang mit Jesus gemacht, ich habe einen Anfang mit meiner Frau gemacht. Ich habe sie, es war ein bisschen einfacher, wir waren zusammen in einer Kleingruppe und von der Ausbildung her und aber ich muss sie dann irgendwann mal einladen und ich muss sie auch fragen. Und ihr wisst, es gibt das wohlgehütete Geheimnis, wo und wie unser Hochzeitsantrag stattgefunden hat. Aber es ist so, eine Beziehung zu Jesus beginnt eigentlich so wie die Beziehung zu einem Menschen, dass ich mit ihm rede. Und dazu ermutigen wir, einen Anfang zu machen mit Jesus. So von uns aus zu sagen, Jesus, ich will dich einbeziehen in meinem Leben. Ich will das glauben, was du gesagt hast. Ich will das in Anspruch nehmen, was du mir anbietest. Ich möchte die Vergebung annehmen. Ich möchte neu von dir lernen, wie Gott ist. Ich möchte mich von deiner Kraft erfüllen lassen. Ich möchte mich von dir auch verändern lassen. Dass wir ihn einladen, Teil unseres Lebens zu werden. Damit beginnt ja Christsein in unserem Verständnis als FEG. Als Evangelikale. Christsein beginnt nicht damit, dass wir lernen, vor dem Essen zu beten oder regelmäßig Bibel zu lesen. Das sind alles Auswirkungen davon, oder? Wenn ich Teil der Feuerwehr bin, dann habe ich irgendwann Feuerwehrkleider und dann habe ich einen Piepser und so. Aber ich werde nicht Teil der Feuerwehr, nur weil ich mir Feuerwehrkleider kaufe, sonst werde Noah, oder ich werde nicht Pirat, nur weil ich als Pirat verkleidet rumlaufe, sonst wäre mein vierjähriger Sohn schon lange Pirat, oder? Müsst ihn mal fragen, ob er gerne Pirat ist. Werde er wahrscheinlich nicht mehr aufhören können, mit ihm zu spielen. Also, was ich meine ist, so beginnt es doch, dass ich ihn einlade, Teil meines Lebens zu sein. Aber jetzt sagt der Hebräer, er ist der Wegbereiter des Glaubens. Er ist der Wegbereiter des Glaubens. Das heißt, er fängt diese Geschichte des Glaubens ja mit uns an. Und Wegbereiter ist hier nicht nur in dem Sinn gemeint, dass er alles vorbereitet hat, sondern, also das ist der erste Sinn vom Wegbereiter, oder? Dass er alles parat gemacht hat, dass er einen Weg sozusagen bereitet hat, auf dem ich gehen kann. Dadurch, dass er in diese Welt gekommen ist. Dadurch, dass Gott sein Schweigen durchbrochen hat und gesagt hat, was er von uns denkt, wie er uns sieht. Dass er uns nahe gekommen ist. Ja, damit hat Jesus einen Weg bereitet. Vielleicht diesen Weg, den der Andreas da vorhin auf dem Bild aufgezeichnet hat, oder? Diesen Weg zu Gott. Diesen Weg, Teil von Gottes Reich zu sein. Das neue Jerusalem, das kommt ja erst am Ende der Weltgeschichte und ist jetzt noch nicht da, aber wir wissen, dass es kommt. Aber es gibt diesen Weg, zunächst mal in eine Beziehung mit Gott. Teil zu werden von dem, was er hier auf dieser Welt tut. Und diesen Weg hat Jesus bereitet. Er hat es vorbereitet. Er ist für uns gestorben. Er ist für uns auferstanden. Er lebt. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er ist der Wegbereiter des Glaubens. Aber er ist auch der Wegbereiter unseres persönlichen Glaubens. Er kommt auf uns zu mit ausgestreckten Armen. Er kommt uns entgegen und fragt, darf ich Teil deines Lebens sein? Niemand von uns ist auf die Welt gekommen und hat als zweites Wort gesagt, Jesus! Sondern andere Menschen sind in seinem Auftrag zu uns gekommen, haben uns erzählt von ihm, haben uns mit ihrem Leben gezeigt, wie er ist. Wir waren Teil von Gemeinden und haben dann irgendwann gelernt, hey, dieser Jesus, der hat wirklich was für mein Leben zu bieten. Er ist auch der Wegbereiter meines Glaubens. Er hat sich, bevor ich mich für ihn entschieden habe, hat er sich für mich entschieden. Und dann sagt der Hebräerbrief, Jesus ist nicht nur der Wegbereiter des Glaubens, also der, der mich einlädt, der mich mit hineinnimmt in diesen Weg des Glaubens, sondern er ist auch der, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Ja, das heißt, Jesus wartet auf mich am Ende des Weges. Ja, das heißt nicht nur, dass ich diesen Weg alleine gegangen bin, gehe, sondern dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Und Christsein heißt ja nicht, ich bekehre mich und danach kommt so das Anstrengungsprogramm und dieses Knüppelprogramm, jetzt musst du und jetzt darfst du nicht mehr und jetzt sollst du und es gibt so, in meiner Jugendzeit gab es so eine Kabarettgruppe, Nimm 2 hießen die damals, heute heißen sie Super 2, die hatten damals ein ganz böses Lied, da heißt es, wer sein Bein zum Tanze hebt, kriegt es im Himmel abgesägt. Ja, weil man in meiner Jugend immer erklärt hat, man dürfe nicht tanzen. Als Christ. Das ist natürlich karikiert. Ich werde mich hier jetzt nicht drüber auslassen, was erlaubt ist und was nicht. Ich glaube sicher, ganz sicher, tanzen ist nicht grundsätzlich verboten. Es ist darum geht's in unserem Glauben nicht. Es geht darum, auf Jesus zu schauen, bei ihm zu bleiben, zu erkennen, er ist der Vollender meines Glaubens. Christsein heißt nicht, bekehr dich, Jesus schenkt dir Gnade und dann kriegst du das Regelwerk, nachdem du zu funktionieren hast. Sondern Christsein heißt, Jesus ist bei mir. Er will mir Kraft geben. Er ist der Vollender meines Glaubens. Luther-Übersetzung, Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ja, im Epheserbrief heißt sogar mal, dass Jesus die Werke schon vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Er hat die Werke, die wir tun sollen. Wir denken immer, jetzt muss ich doch was schaffen. Das hat Jesus schon vorbereitet. Wir dürfen das machen, was uns vor Händen liegt, weil er das uns vorbereitet hat, weil er Menschen für uns vorbereitet hat, weil er uns zu Menschen geführt hat, weil er uns unseren Ehepartner geschenkt hat, weil er uns unsere Kinder geschenkt hat. Da hat er Aufgaben für uns vorbereitet, Felder bestellt, uns die Nachbarn geschenkt. Er ist der Vollender meines Glaubens. Er ist uns zum Ziel vorausgegangen. Also woher bekomme ich Kraft? Ich bekomme Kraft, wenn ich auf den schaue, der mir den Anfang geschenkt hat und der auch mein Ende bereitet hat. Der mit mir geht und in mir lebt. ist ja nicht so, dass Jesus da jetzt nur am Ziel sitzt, oder? Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, und wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und wisst ihr, es gibt so Themen oder auch Gewohnheiten in meinem Leben, da merke ich, ich bin immer wieder dran am Üben, da so zu leben, wie Gott sich das eigentlich wünscht und vorstellt. Und es gab einen Bereich in meinem Leben, da bin ich mal fast verzweifelt, weil es einfach nicht vorwärts ging. Weil ich einfach gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich mich da nicht verändern kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das alles aus eigener Kraft. Ich will mich ja selber retten. Ich will mir ja selber auf die Schulter klopfen können und sagen können, toll gemacht, Daniel, du bist ein Stück heiliger geworden. Hast du super gemacht. Jesus kann stolz sein auf dich. Ich wollte ja gar nicht aus Gottes Gnade leben. Sondern ich wollte eigentlich damit angeben können, dass ich das hinter mir habe. Dann habe ich gemerkt, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes gar nicht. Ich kann es ja alles selber. Nee, da hat mich Jesus darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer wieder gescheitert bin, weil ich ihn nicht mit hineingenommen habe. Weil ich nicht auf ihn geschaut habe, sondern weil es am Ende um mich ging. Weil ich nicht aus seiner Kraft den Sieg erringen wollte, weil ich gar nicht auf dem Weg gehen wollte, den er gehen wollte. Und auf einmal hat sich dieses Problem in meinem Leben erledigt. Nicht durch meine Anstrengung. Auf einmal hat sich in mir was verändert, als ich gemerkt habe, ich habe Anschluss gefunden an Gottes Kraft. Was tun, damit ich nicht entmutigt aufgebe? Wenn wir so ein ganzes Jahr vor uns haben, ist doch die Frage, auf wen blicken wir? Wenn ich im Alltag stehe und zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Bereich, wo ich immer wieder am Kämpfen bin, das ist so meine Geduld mit den Kindern, oder? Ich kann ein relativ impulsiver Mensch sein und meine Kinder wissen genau wie, der Noah weiß genau, wie er mich zu packen hat, dass ich an die Decke gehe. Wie will ich mich da verändern? Ich habe ja gemerkt, es merkt man ja, wenn man Kinder erzieht, ich glaube, das wisst ihr auch, selbst wenn ihr keine Kinder habt, die Kinder ändern sich eigentlich nicht durch Druck, sondern wenn ich ihn anschreie, dann wird er erst recht noch bockiger. Natürlich kann ich ihn brechen, aber will ich das? Am ehesten ändert er sich, wenn er merkt, ich habe ihn lieb und ich will das Beste für ihn. Natürlich muss er auch folgen und es geht nicht nur, es gibt auch Grenzen und alles, klar. Es gibt auch Konsequenzen. Aber welche Konsequenzen und wie gehe ich mit ihm um? Und da ist doch jetzt die Frage, wie werde ich da ein guter Vater? Ja, wie lerne ich das? Das lerne ich, indem ich immer wieder scheitere und merke, jetzt muss ich zu Jesus gehen und mir für Noah selbst, meinen Sohn, auch seine Liebe schenken lassen. Dann schaue ich mir manchmal frage ich mich, wenn Jesus so mit mir umgehen würde, wie ich mit meinem Sohn, was würde ich dann machen? Dann lasse ich mir wieder Gnade schenken für den Noah. Für mich selbst auch natürlich. Dann lerne ich, auf Jesus zu schauen. Jesus hatte keine Kinder, aber ich glaube, er versteht es sehr gut, was Erziehung heißt. Dann lerne ich, Vergebung anzunehmen. Für mein Scheitern, natürlich werde ich an meinem Sohn schuldig. Das will ich nicht. Das kann auch keine Ausrede sein. Aber immer wieder neu mir Liebe schenken zu lassen. Ihm diese Liebe auch zu zeigen. Die berührendsten Elemente meines Vaterseins sind die, wenn ich den Noah lob. Wir waren jetzt in unseren Ferien, waren wir im Sauriermuseum und der Noah ist ja jemand, der gerne malt und dann hat er sich da hingesetzt, da gab es irgendwelche, wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht, wie das Viech heißt. Stachosaurier. Und dann waren das so Sachen zum Abmalen und der Noah hat es gut abgemalt und habe mir das geschenkt. Ich habe das Geschenk angenommen und am nächsten Tag ist es mir wieder in die Hände gefallen. Und dann habe ich das mir angeguckt, habe ich gedacht, das ist eigentlich cool, wie der das abmalt. Ich meine, ich müsste ja nicht denken, ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich dann mal ganz bewusst zu ihm hingegangen und gesagt, hey, dein Bild, das hat mich mega gefreut. Das hast du super gemacht und ich finde das cool, wie du das anmalst. Hey, der hat mich in den Arm genommen und war still. Das ist dem runtergegangen wie Öl. Natürlich gibt es auch andere Momente. Und wenn er mir sagt, du bist ein Blödi, dann sage ich ihm natürlich auch, hey, so nett. Und so, aber ich merke einfach, das berührt mich selber, wenn ich merke, wie gut ihm das tut, dass ich ihn lieb habe. Und das muss ich immer wieder lernen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das lerne ich, indem ich auf Jesus schaue. Und bei Jesus selber Gnade in Anspruch nehme. Vergebung in Anspruch nehme. Seine Liebe erfahre. Ich merke, wenn ich geliebt bin, dann kann ich auch andere lieben. Auf Jesus schauen. Wie geschieht das? Ich habe das schon immer wieder gesagt, im Gebet, im Bibellesen. Wir werden das im Laufe der Predigtreihe immer wieder uns vor Augen halten. Denn dieses Hinschauen, auf Jesus schauen, das bedeutet in seine Nähe kommen, ihn einbeziehen in meinen Alltag. Er ist ja nicht da. Oder er ist ja nicht da wie meine Ehefrau, der ich sagen kann, kannst du mir bitte das Wasser geben? Sondern ich muss mir bewusst Zeit nehmen, um auf ihn zu schauen. Oder kannst du dich mal um Noah kümmern? Kannst du zu Jael gehen, die schreit schon wieder? Kannst du oder ich? So, das kann ich ja nicht bei Jesus, weil er nicht da ist, aber weil ich ihn nicht sehe, aber er ist doch da. Und deswegen müssen wir uns im Sehen üben. Deswegen ist Hebräer 12, Vers 1 bis 3 oder auch das vorausgehende Kapitel sind Sehhilfen. Einen neuen Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Wir werden uns weiter damit beschäftigen, was das heißt. Aber heute Morgen, der Gottesdienst sollte eine Einladung sein, nicht müde zu werden, nicht den Mut zu verlieren, nicht die Geduld mit dir selbst zu verlieren, immer wieder neu die Gnade in Anspruch zu nehmen von Jesus. Auf ihn zu schauen, der mir den Glauben, den Weg zum Glauben bereitet hat, der diesen Weg für mich begonnen hat und mich auch mit hineingenommen hat und der am Ziel auf mich wartet und der mich auch begleitet hin zu diesem Ziel. Wegbereiter am Anfang bis zum Ende. Wir wollen es jetzt tun und mit Jesus reden. Danke, Herr Jesus Christus, für diesen Morgen. Und es ist eine Herausforderung in unserer Zeit. Wir merken das, dass wir immer wieder angeleitet werden, uns mit anderen zu vergleichen, auf andere zu schauen. Der macht es ja viel besser als ich, der kann das schon viel besser. Gegenüber dem bin ich doch nichts. Oder auch zu beurteilen und zu sagen, ja, der andere ist zum Glück viel schlimmer als ich, da bin ich ja noch, komme ich ja noch gut weg. Und Herr Jesus, wir wollen das lernen in diesem neuen Jahr. Wir wollen das üben, auf dich zu schauen, den Wegbereiter des Glaubens und wollen auch sehen, dass du uns ans Ziel vorausgegangen bist, dass du uns nicht einfach auf einen Arbeitsweg schickst, sondern auf den Weg mit dir gemeinsam, dass wir dich anschauen dürfen als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass wir auch nicht überrascht werden, wenn der Weg des Glaubens nicht immer einfach ist, wenn wir Widerspruch erfahren, wenn wir scheitern, wenn wir vergesslich werden, wenn wir merken, wir sind nicht akzeptiert, dann wollen wir auf dich schauen, weil wir merken, dir ging es genauso. Wenn wir traurig sind über das, was wir erleben. Danke, Herr Jesus, dass du uns einlädst. Dass du uns einlädst, neu auf dich zu schauen. Zu verstehen, dass es unseren Glauben nicht als Programm gibt, sondern als Beziehung. Und danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.